bitte zu beginnen. Herr, wir preisen dich dafür, dass auch dieser Morgen die Verheißung gilt, dass deine Gnade neu ist. Und Herr, wir freuen uns, dass wir als Gemeinde zusammenkommen können, um in deinem Wort zu studieren. Doch wir wissen, dass da, wo du uns nicht deinen Geist gibst, so sind es für uns leere Worte. Doch dein Geist ist Leben. Und darum bitten wir dich, Herr, dass du uns füllst mit deinem Geist, dass du uns Weisheit und Einsicht schenkst. Und Herr, dass wir dieses Vorrecht, das wir haben, dass wir dein Wort lesen können, dass wir dein Wort studieren können, Herr, dass wir es auch an diesem Morgen so anwenden dürfen, dass es Frucht bringt. Wir bitten dich um deinen Beistand zu deiner eigenen Ehre. Amen.
Amen.
Ich habe mich entschieden, eine neue Reihe zu beginnen in der Lehrstunde. Und zwar möchte ich Christus im Alten Testament erforschen. Christus im Alten Testament, das mag irgendwie etwas widersinnig klingen. Nun, wir wissen doch, Jesus Christus, der hat noch gar nicht gelebt auf Erden, als das Alte Testament geschrieben wurde. Und für viele Christen ist es auch etwas, wo sie sagen, warum sollten wir denn wieder in das Alte Testament zurückgehen, da wo wir doch schon im Neuen Testament die vollkommene Offenbarung haben. Wieso sollten wir denn zurück zu den Vorschatten gehen, wenn denn das Wahre schon gekommen ist? Also, warum sollten wir nun im Alten Testament nach Christus suchen, wo er uns doch im Neuen Testament so klar und offen und ersichtlich demonstriert wird? Ich will heute eine kleine Einleitung geben, eine kleine Einführung und eine Begründung, warum ich denn nun es für nützlich halte, dass wir Christus im Alten Testament suchen. Ich habe nicht vor, auch nur annähernd vollständig eine Begründung zu geben, sonst müsste ich wahrscheinlich eine eigene Reihe starten, warum wir Christus im Alten Testament suchen sollten, bevor ich die Reihe starten kann, Christus im Alten Testament. Aber ich möchte euch ein paar kurze Hinweise geben. Martin Luther hat in seiner Vorrede zum Alten Testament, wir wissen ja, Martin Luther hat das Neue und auch das Alte Testament übersetzt, mit ein paar Gehilfen, und er hat zu den einzelnen Büchern gewisse Vorreden, gewisse Einleitungen geschrieben. Und zum Alten Testament schreibt er unter anderem: Ich bitte und warne treulich jeglichen frommen Christen, dass er sich nicht stoße an der einfältigen Rede und Geschichte, so ihm oft begegnen wird, nämlich wenn er im Alten Testament liest, und zweifle nicht daran, wie schlicht es immer sich ansehen lässt. Es seien eitle Worte, Werke, Gerichte und Geschichte der höheren göttlichen Majestät und Weisheit. Denn dies ist die Schrift, die alle Weisen und Klugen zu Narren macht und allein die Kleinen und Albernen offen steht. Darum lass dein Dünkel und Fühlen fahren und halte von dieser Schrift als von dem allerhöchsten, edelsten Heiligtum, als von der reichsten Fundgrube, die nimmer genug ausgegründet werden mag, auf dass du die göttliche Weisheit finden mögest, welche Gott hier so albern und schlicht vorlegt, dass er allen Hochmut dämpfe. Hier wirst du die Windeln und Krippen finden, da Christus inne liegt, dahin auch der Engel die Hirten weist. Schlicht und geringe Windeln sind es, aber teuer ist der Schatz, Christus, der drinnen liegt. Martin Luther weist uns also darauf hin, dass in diesen teilweise einfachen und schlichten Worten des Alten Testamentes dieser ganz große Schatz drin liegt, Jesus Christus. So groß ist dieser Schatz schon im Alten Testament, dass er sagt, wir können gar nicht den bis zuletzt ergründen. Martin Luther, der der so eine bahnbrechende Erkenntnis in der Reformation hatte, dass er die ganze Rechtfertigungstheologie des Paulus neu begriffen hat und es den Christen in ganz Europa und im Grunde in der ganzen Welt wieder neu offenbar gemacht hat, der geht jetzt zurück zum Alten Testament und sagt, da erkenne ich einen Schatz, der Christus ist im Alten Testament, und das können wir gar nicht so richtig ergründen. So vielfältig ist das. Er sagt, das Alte Testament ist wie die Krippe und die Windel für Jesus. Wie kommt er darauf, dass das ganze Alte Testament Christus in sich trägt? Wie damals die Krippe in Bethlehem, das Kindlein. Nun zunächst, Jesus selbst bestätigt, dass das Alte Testament von ihm schreibt. Ihr könnt mal mit mir zu Johannes 5 gehen. Johannes 5, Jesus ist in Jerusalem. Und dort streitet er mit den Pharisäern. Und warum? Weil er ganz klar von sich sagt, ich bin der Sohn Gottes. Er sagt, wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Der Vater wirkt bis jetzt und so wirke ich auch. Und er sagt, der Vater hat dem Sohn alles Gericht übergeben und mein Gericht ist gerecht. Und daran stoßen sich die Pharisäer. Und die sagen, wie kommt er dazu, dass er so etwas von sich reden kann? Er macht sich doch selbst zum Gott. Und Jesus sagt ab Vers 37, der Vater, der mich gesandt hat, hat selbst von mir Zeugnis gegeben. Ihr habt weder seine Stimme jemals gehört, noch seine Gestalt gesehen. Und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch, weil ihr dem nicht glaubt, den er gesandt hat. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Ich nehme nicht Ehre von Menschen, aber bei euch habe ich erkannt, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Und ab Vers 45, denkt nicht, dass ich euch bei dem Vater anklagen werde. Es ist einer, der euch anklagt, Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Denn wenn ihr Mose glauben würdet, so würdet ihr auch mir glauben, denn von mir hat er geschrieben. Wenn ihr aber seine Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? In dieser Diskussion mit den Pharisäern macht Jesus absolut deutlich, dass das Alte Testament schon Jesus Christus bezeugt, noch bevor er als Mensch auf die Welt gekommen ist. Jesus sagt ganz klipp und klar, die Schriften, das Alte Testament, die Schriften, die die Pharisäer vorliegen hatten, sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Und Mose hat von mir geschrieben. Und des Weiteren sagt er, wer in diesem Zeugnis Christus nicht erkennt, der kann Gottes Wort nicht richtig erkennen. Er sagt nämlich, ihr habt sein Wort nicht bleibend in euch, weil ihr dem nicht glaubt, den er gesandt hat. Das heißt, weil sie Christus nicht glauben, können sie Christus nicht in den Schriften erkennen. Und weil sie Christus nicht in den Schriften erkennen, deswegen haben sie das Wort Gottes nicht in sich. Das heißt, es ist nicht nur so, dass das Alte Testament von Christus zeugt, sondern es ist sogar so, dass wir Gottes Wort nicht richtig verstehen und nicht bleibend in uns haben, wenn wir Christus nicht in den Schriften erkennen. Und als Drittes sagt er, Durch die Erforschung der Schriften können wir den Christus erkennen, der ewiges Leben gibt. Sie sind es, die von mir zeugen, und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Jesus Christus ist der, der ewiges Leben geben kann, der wahres Leben geben kann. Und er sagt, die Schriften bezeugen euch das schon. Das heißt, im Alten Testament können wir Christus erkennen als den, der ewiges Leben gibt. Dann ist er, lesen wir in Lukas 4, ab Vers 18. Jesus ist in der Synagoge. Und er wird aufgefordert, etwas zu lehren. Und er schlägt die Rolle auf von Jesaja. Und er liest, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangene Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Und er rollt die Schriftrolle wieder zusammen, setzt sich hin. Und die ganze Synagoge schaut auf ihn. Und er sagt, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Warum? Weil es Christus bezeugt. Und Christus steht genau in diesem Moment in der Synagoge und sagt, diese Schrift, die ich euch gerade vorgelesen habe, jetzt erfüllt durch mich. Sie weist auf mich. Das heißt, in den Evangelien 28 Mal, damit die Schrift erfüllt wurde. 28 Mal. 13 Mal allein im Matthäus-Evangelium. Dies aber geschah, damit die Schrift erfüllt wurde. Verstehen wir? Christi Leben war absolute Schrifterfüllung. Er führte durch, was Gott durch seinen Geist bereits im Alten Testament seinen Propheten offenbart hat. Er führt das durch, worauf die Heiligen über die Jahrtausende hin geglaubt, gehofft, gewartet haben. Und Gott hat seinen Ratschluss immer wieder in kleinen Bildern geoffenbart. Und Christus hat alles erfüllt. Christus erfüllt die ganze Schrift, weil die ganze Schrift gefüllt ist mit Christus. Christus erfüllt die ganze Schrift, weil die ganze Schrift gefüllt ist mit Christus. Nun, Jesus hat dies nicht nur betont in Bezug auf die Pharisäer oder in Bezug auf die Juden, die nicht an ihn glaubten. Nein, er hat es auch seinen Jüngern gelehrt. Das lesen wir zum Beispiel in Lukas 24. In Lukas 24, ab Vers 25. Christus ist gestorben, er ist auferstanden und jetzt begegnet er zwei Jüngern auf dem Weg nach Emmaus, die völlig verstört sind, weil sie gedacht haben, oh nein, wir haben doch gedacht, dieser wäre ein großer Prophet. Jesus von Nazareth. Und jetzt ist er hingerichtet worden. Und Jesus begegnet ihnen auf dem Weg nach Emmaus. Und er spricht zu ihnen, Vers 25, O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihn in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Oh, wie gern hätte ich eine Aufzeichnung von diesem Gespräch. Er fing an bei Mose und bei allen Propheten und legte ihn in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Er fand es also wichtig, diesen Jüngern, die verzagt waren, die die es nicht verstehen konnten, was da passiert ist, aufzuzeigen, vom Alten Testament her, dass es alles auf Christus geschrieben ist. Und dass dieser Christus dies alles erfüllt. Und wenig später trifft er auch auf die 12 Jünger. Und auch hier betont er wieder, ab Vers 44, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war. Dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz und in den Propheten und in dem Psalm von mir geschrieben steht. Jesus hat also nicht nur nach der Auferstehung, sondern schon während seines Erdenlebens, während er die 3 Jahre mit seinen Jüngern umherging, hat er ihnen immer wieder gesagt, die Schrift muss erfüllt werden, die Schrift muss erfüllt werden. Ich erfülle die Schrift. Und hier sagt, erinnert er sie daran und sagt, das habe ich euch die ganze Zeit erzählt. Das habe ich euch die ganze Zeit gelehrt, dass die Schrift erfüllt werden muss. Und dann heißt es, da öffnet er ihnen das Verständnis, damit sie die Schrift verstanden. Lukas 24, 45. Da öffnet er ihnen das Verständnis, damit sie die Schrift verstanden und sprach zu ihnen, so steht es geschrieben. Und so musste der Christus leiden und am 3. Tag aus den Toten auferstehen. Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon. Jesus hat 3 Jahre gelehrt, dass er in seinem Leben die Prophezeiungen der Schrift erfüllt hat. Und Jesus öffnet nun seinen Jüngern nach der Auferstehung das Verständnis für diese Schriften. Er öffnet ihnen das Verständnis, damit sie Christus im Alten Testament erkennen können. Er hält es also als eine der grundlegenden und wichtigen Erkenntnisse, welche die Jünger brauchen. Und er betont und zeigt, wie wichtig es ist für die Jünger, dass sie verstehen und bezeugen, dass in Jesus die Erfüllung der ganzen Prophezeiungen des Alten Testaments besteht. Nun, wir sehen auch, dass das bei den Jüngern Frucht brachte. Die Apostel, die haben das aufgenommen und die haben etwas davon verstanden. Schlagen wir zum Beispiel 2. Petrus 1, Vers 16 auf. Petrus schreibt hier, denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan. Nicht indem wir aufgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Petrus hat Jesus Christus leibhaftig gesehen. Er war Augenzeuge, als Jesus auf dem Berg der Verklärung leuchtete und strahlte voller Herrlichkeit. Und Mose und Elia waren mit auf dem Berg. Und sie hörten diese Stimme von Gott, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn. Und Petrus kann sagen, ich habe diese Erfahrung von der Macht und der Ankunft Jesu Christi, ich habe die persönlich erlebt. Ich kann da ganz persönlich von berichten. Das ist ein Augenzeugenbericht. Was für ein Zeugnis. Stellt euch mal vor, Petrus könnte heute Morgen hier bei uns sein und er könnte uns von seinen Erlebnissen berichten. Er könnte uns ganz persönlich schildern, wie so die Zeit mit Jesus war, wie er ihn gesehen hat auf dem Berg. Wäre das nicht eine Ermutigung für uns? Wäre das nicht eine Stärkung für unseren Glauben an diesem Morgen? Wäre das nicht eine Hilfe für uns, dass wir Jesu Herrlichkeit besser erkennen und ihn mehr lieben? Nein. Petrus sagt, ich habe das alles erlebt. Das ist absolut wahr. Ich war Augenzeuge. Ich war mit auf dem Berg. Hundertprozentig. Ich habe das erlebt. Aber, er schreibt weiter in Vers 19, so besitzen wir noch fester das prophetische Wort. So besitzen wir noch fester das prophetische Wort und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Petrus hat das alles erlebt. Und er sagt, aber wir besitzen ein noch festeres, ein noch sichereres, ein noch glaubwürdigeres Zeugnis als ein persönlicher Bericht. Hier ist ein Komparativ. Manche Ausleger, manche Übersetzer, die verbergen das so ein bisschen in der Übersetzung, weil sie vielleicht nicht genau verstehen, was damit gemeint ist. Aber im Griechischen ist hier ein Komparativ. Es ist noch fester. Es ist nicht nur ein festes Wort, es ist ein festeres Wort. Ein festeres Wort, ein festeres Zeugnis als ein Augenzeugenbericht. Aber was ist denn gemeint mit diesem prophetischen Wort? Das lesen wir in Vers 20. Indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht. Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Willst du die sicherste Erkenntnis haben von Jesus Christus? Du findest in der Schrift. Dies ist nicht aus der Fantasie der Menschen hervorgekommen. Nicht aus der menschlichen Einbildungskraft. Sondern Gott gibt selbst Zeugnis von seinem Sohn, von seiner Macht und Ankunft zu der erfüllten Zeit. Und das ist ein sicheres, ein festes, ja, das stärkste Zeugnis, um uns die Macht und die Herrlichkeit und das Wesen und die Erlösung in Jesus Christus erkennen zu lassen. Und Petrus fand diese Gewissheit im Alten Testament. Und das Neue Testament, das spiegelt diese Erkenntnis wider. Und bestätigt das. Selbst auch wiederum inspiriert durch Gottes Geist. Und immer wieder bezeugen die Apostel im Neuen Testament, wie sich alles in Christus erfüllt hat. Auch Paulus ist sich dessen bewusst. Wir lesen in 2. Korinther 3, Vers 12. Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so gehen wir mit großer Freimütigkeit vor. Und nicht wie Mose, der eine Decke über sein Angesicht legte, damit die Söhne Israels nicht auf das Ende des Vergehenen blicken sollten. Wir wissen, Mose, als er Gott begegnete, hat sein Angesicht geleuchtet. Und damit die Israeliten nicht sehen, dass das irgendwann auch wieder abnahm, hat er so eine Decke vor das Gesicht gemacht. Dieses Bild gebraucht Paulus nun und sagt, über die Ungläubigen, aber ihr Sinn ist verstockt worden, denn bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke auf der Verlesung des Alten Testaments und wird nicht aufgedeckt, weil sie in Christus beseitigt wird. Aber bis heute, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihren Herzen. Dann aber, wenn es sich zum Herrn wendet, wird die Decke weggenommen. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie vom Herrn, dem Geist. Also Paulus sagt, da wo Christus nicht erkannt wird, wie die vielen Juden, die lesen die Schrift, die lesen das Alte Testament, die lesen von Mose, aber sie haben wie eine Decke. Sie haben wie eine Augenbinde, dass sie das, was eigentlich in der Schrift hervorkommt, nicht sehen. Und wie Wie kann diese Decke weggenommen werden? Wie kann dieser Schleier beseitigt werden? Er sagt, indem wir uns zum Herrn wenden. Und wenn wir uns zum Herrn wenden, sehen wir, in Christus ist die Decke weggenommen. In Christus erkennen wir, dass er alles erfüllt. Dass das ganze Alte Testament getränkt ist mit Erkenntnis Jesu Christi. Es ist also ein ganz deutlicher Beleg dafür, dass der Geist Christi uns die Schätze des Alten Testaments aufschließt. Da, wo wir uns zum Herrn wenden und wir an Christus glauben, nimmt er die Decke von unseren Augen weg. Diese Trägheit unseres Herzens, auf das wir erkennen, dass alles berichtet von Christus. Genau das, was Jesus seinen Jüngern lehrte. Genau das, was Jesus den Jüngern von Emmaus lehrte. Und interessant ist, dass Paulus hier beschreibt, gerade indem wir Christus immer tiefer und immer voller erkennen, auch in der Schrift, auch im Alten Testament, indem wir ihn immer mehr anschauen, durch die Schrift, werden wir verwandelt werden, geheiligt, umgestaltet in sein Bild. Außerdem ist das urchristliche Bekenntnis, dass Jesus ist der Christus. Ist euch das schon mal aufgefallen? Christus ist kein Nachname. Wir denken manchmal, ja, Jesus Christus. Nathanael Armesen, Jesus Christus, und wie ist dein Nachname? Christus ist kein Nachname. Christus ist ein Titel. Aber was heißt denn Christus? Christus heißt der Gesalbte. Und was heißt der Gesalbte? Da müssen wir schauen im Alten Testament, was es heißt, gesalbt zu sein. Es heißt, Jesus ist der versprochene Messias. Das ganze Alte Testament ist ausgerichtet auf diesen Messias. Er wartet diesen Messias. Alle Propheten haben geschrieben und es wird von dieser Sehnsucht deutlich. Mal offenkundiger und mal etwas verborgener. Aber es ist alles ausgerichtet, es gibt diese eine Hoffnung Israels. Diese eine Hoffnung. Und die besteht in dem Messias, einem Erlöser. Und das ganze Alte Testament wusste, was es bedeutet, ein Messias soll kommen, aber sie wussten nicht, wer es ist. Und heutzutage wissen viele Menschen, wer Jesus ist, aber nicht mehr, was es bedeutet, dass er der Christus ist. Aber das Zeugnis und das Bekenntnis der Jünger war, Jesus ist der Christus. Jesus ist der Messias, der Gesalbte, den das ganze Alte Testament prophezeit. Und darum bekennen sie diesen Messias und bestätigen das. Petrus, er rennt sofort zu Andreas, seinem Bruder, und sagt, wir haben den Messias gefunden. Philippus rennt zu Nathanael und sagt, ob der nicht vielleicht der Messias ist? Und was sagt Nathanael? Was kann denn Gutes aus Nazareth kommen? Und er trifft Jesus und er sagt, du bist der Christus, der König Israels. Petrus gibt das Bekenntnis, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist das urchristliche Bekenntnis. Und es ist auch die urchristliche Predigt. Die Apostel und die ersten Christen, das war der Inhalt ihrer Predigt. Sie haben gesagt, Jesus ist der Christus. Petrus steht auf in der Predigt zu Pfingsten, Apostelgeschichte 2, und da heißt es über David in Psalm 16, da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid verheißen hatte, dass er aus der Frucht seiner Lenden dem Fleisch nach, den Christus erwecken werde. Petrus macht aufmerksam, Jesus Christus ist gestorben, Jesus Christus ist auferstanden und ich sage euch, David hat von ihm prophezeit. Und zwar, weil Gott ihm versprochen hat, aus deinen Lenden wird der Christus kommen. Was ist also der Inhalt seiner Predigt? Dieser Jesus, der gestorben ist, er ist auferstanden und er ist der Christus, von dem das ganze Alte Testament prophezeit. Auch Paulus. Paulus hat sich gerade bekehrt. Auf dem Weg zu Damaskus. Und es fällt ihm wie Schuppen von den Augen. Und er studiert in den Schriften. Und schon kurz darauf, lesen wir, verkündigt er in den Synagogen, dass dieser der Christus ist. Das war seine Predigt. Er ging in die Synagogen und hat anhand der Schrift, anhand des Alten Testaments bezeugt, dieser Jesus, den ich verfolgte, der ist der Christus, die Hoffnung Israels. Stephanus, wir lesen in Apostelgeschichte 7, Vers 52, da klagt er die Schriftgelehrten an und sagt, welche Propheten habt ihr eigentlich nicht umgebracht? Welche Propheten habt ihr eigentlich nicht verfolgt? Die Propheten, die das Kommen des Gerechten ankündigten, dessen Mörder ihr nun geworden seid. Die Propheten wurden ermordet. Aber die Propheten haben ein Kommen angekündigt, das Kommen eines Gerechten. Und er sagt, diesen Gerechten habt ihr umgebracht. Diesen Christus. Wir lesen sogar von Apollos, nachdem er unterrichtet wurde, in Apostelgeschichte 18, dass er lehrte, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist. Er bewies durch die Schriften, durch das Alte Testament, bewies er, Jesus ist der Christus. Und ich möchte euch mal einen kleinen Eindruck geben von dem, was das Alte Testament eigentlich alles über Christus sagt. Das ist nicht vollständig, aber ein paar Hinweise. Mose schrieb von seiner Abstammung. Aus dem Samen einer Frau soll er kommen, der gegen die Schlange siegt. Und der Same Abrahams ist es, der den Segen wirft. Ein Stern aus Jakob, der mächtig ist. Jesaja sah ihn als ein Licht, das scheint in Todesschatten. Ein Kind, das von wunderbarer Geburt ist. Seine Mutter noch eine Jungfrau. Ein Kind vollkommen weise und doch von göttlicher Natur. Immanuel, Gott mit uns. Eins mit dem Vater und Geber waren Friedens. Dieses Kind soll aus dem Spross Isais das davidische Königtum wieder aufrichten, wie auch Samuel bezeugt, ein Königreich ohne Ende. Die Propheten, einer nach dem anderen, füllen das Gemälde aus, jeder fügt frische Züge hinzu. Micha sieht die kleine Stadt Bethlehem. Jesaja sieht die Anbetung der Weisen. Jeremia schildert den Mord an den Kindern. Hosea streift die Flucht nach Ägypten. Jesaja beschreibt seine Sanftmut und Demut. Er erkennt auch, wie in diesem gute Botschaft verkündigt wird. Gebrochene Herzen verbunden, die Gefangenen befreit werden, Blinde sehen, Lahme gehen, Traurigkeit kehrt sich in Freude. Zacharja singt, freue dich sehr, Tochter Zion, denn er sieht den König sanftmütig einziehen auf einem Esel. David hört das Lob der Kinder, das sich Gott bereitet hat. Die Propheten freuen sich über den Umfang dieser Erlösung. Das Licht aus Zion soll die ganze Welt erleuchten. Der Geist soll ausgegossen werden über alle Stände und die Enden der Erde sollen dieses Heil sehen. Doch gerade jubelt Jesaja noch, siehe, mein Knecht wird weise handeln, er wird emporkommen, erhaben sein und sehr erhöht werden. Da fährt er plötzlich fort, gleich wie sich viele über dich entsetzen. So sehr war dein Angesicht entstellt, mehr als das irgendeines Mannes. Und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder, verachtet und verlassen, ein Mann der Schmerzen. Er macht seinen Mund nicht auf wie ein Schaf auf dem Weg zur Schlachtbank. Unsere Strafe liegt auf ihn. Ein ganzer Chor prophetischer Stimmen verkünden uns die Weise seines Todes. Verraten von einem seiner engsten Gefährten. Zacharja sieht die 30 Silberlinge, für die er verkauft wird. Er sieht, wie der Hirte geschlagen wird und die ganze Herde sich verstreut. David redet von den falschen Zeugen. Jesaja schaut, wie er gegeißelt und angespuckt wird. David berichtet von der ganzen grausamen Kreuzigung. Hände und Füße durchgraben, um das Gewand wird gespielt. Essig wird angeboten zum Trinken. Doch kein Wein wird ihm gebrochen, wie David vorhersagte und Mose für das Passahlamm anordnete. Er wurde mit einer Lanze in die Seite gestochen, doch Jesaja weiß, einst werden sie ihn anschauen müssen, den sie durchstochen haben. Er wurde zu den Übeltätern gerechnet und doch bekommt er das Grab eines Reichen, wie Jesaja sieht. Doch mehr noch, wenn du dein Leben als Schuldopfer gegeben hast, wirst du Nachkommen sehen und lange leben. Ja, die Arbeit deiner Seele wirst du sehen und satt werden. Auch David erkannte, du lässt deinen Heiligen die Verwesung nicht sehen. Und schließlich sah Daniel in der Nacht den Menschensohn kommen, wie mit Wolken. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Hast du diesen Christus schon ganz erkannt? Hast du diese Fülle des alttestamentlichen Zeugnisses schon erkannt? Warum sollten wir Christus im Alten Testament suchen? Zunächst einmal, durch das Zeugnis der alten Schrift auf Christus hin, erkennen wir etwas von dem ewigen Ratschluss Gottes. Gott hat in der ganzen Schrift seinen Plan geoffenbart. Stückweise, immer mehr. Wenn wir erst im Neuen Testament ansetzen, haben wir nur einen Teil. Aber damit wir die Fülle und die Weisheit und die Erhabenheit von Gottes Ratschluss sehen, müssen wir erkennen, schon ganz am Anfang hat er Christus gesetzt. Und ganz am Ende steht Christus. Alles ist auf ihn hingerichtet. So wie Paulus in Kolosser sagt, es ist alles aus ihm und zu ihm hin. Und alle Dinge bestehen durch ihn. So ist es auch mit der Schrift. Alles kommt aus Christus und geht zu ihm hin. Wir sehen den Ratschluss Gottes. Wir verstehen den Ratschluss Gottes besser und erkennen tiefer den Plan Gottes mit seinem Sohn Jesus Christus, wenn wir auch die Zeugnisse des Alten Testaments betrachten auf seinen Sohn hin. Zweitens. Wir werden erst dann wahre Jünger, wenn wir Christus im Alten Testament erkennen. Das entscheidende Merkmal, die entscheidende Erkenntnis, die Jesus seinen Jüngern, als er auferstanden war, gepredigt hat, war diese. Erkennt die Schrift. Erkennt, dass Mose und alle Propheten und die Psalmen von mir geschrieben sind. Oder auf mich hingeschrieben sind. Sie zeugen von mir. Erkennt das und bezeugt das. Was haben die Jünger gemacht? Sie haben es bezeugt. Sie haben es bekannt, sie haben es gepredigt. Und deswegen sollten auch wir bezeugen, Jesus ist der Christus, um wahre Jünger zu sein. Und drittens, wenn wir Christus und seine Herrlichkeit besser und tiefer verstehen wollen, dann müssen wir alles betrachten, was über ihn offenbart ist. Paulus sehnt sich danach und sagt, ihn will ich immer mehr erkennen. Geht es euch auch so? Wollen wir ihn immer mehr erkennen? Dann lasst uns die Schrift durchforschen. Die Bibel hat 66 Bücher, ist eingeteilt in zwei Abschnitte, das Alte Testament und das Neue Testament. Aber die Bibel hat ein Thema, Jesus Christus. Jesus immer mehr zu erkennen bedeutet auch, immer mehr zu sehen, warum er gekommen ist, was er erfüllt hat, welches Amt er bekleidet, wie wunderbar Gott ihn eingesetzt hat, was sein Dienst ist, was sein Selbstverständnis ist. Und es bewahrt uns gleichzeitig auch vor falschen Illusionen und schwärmerischen Fantastereien. Und zuletzt, ihn immer mehr zu erkennen, bedeutet auch, ihn immer mehr zu lieben und zu verehren. Je mehr wir ihn erkennen, desto mehr werden wir ihn lieben. Und je mehr wir ihn lieben, desto mehr werden wir ihn verehren können. Und wenn wir ihn verehren und seine Herrlichkeit schauen, werden auch wir verwandelt werden. Und ihn in unserem Leben und unseren Reden bezeugen. So wie David schreibt im Psalm 34, die auf ihn blicken, werden strahlen und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Gott helfe uns dabei. Amen.